Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung, heute hier nochmal den Predigtdienst zu tun. Ich habe das gerne angenommen, ist ja schon länger geplant. Und ja, es gibt heute eine besondere Predigt. Der Hintergrund ist, ich habe letztes Jahr irgendwann mit den evangelischen Frauen an meinem Wohnort, wo ich ab und zu mal hingehe, an einem meditativen Waldspaziergang teilgenommen. Und da kamen Ausschnitte des Psalms vor, über den ich heute predigen werde. Und da dachte ich so, irgendwann werde ich mal eine Predigt schreiben zu diesem Psalm, den ich natürlich auch schon lange kenne und ja, der ganz viel bietet inhaltlich. Ja, die Textlesung werde ich so gestalten, dass ich immer wieder einzelne Abschnitte während meiner Predigt vorlese, weil der Psalm ist recht lang. Damit wir da nicht am Anfang überfordert sind, kommt das also nach und nach. Und das Thema heißt, Gott kennt mich durch und durch. Es geht also um Psalm 139, der ist ja eigentlich ein sehr bekannter Psalm und ich freue mich, dass wir auch gerade dieses Lied gesungen haben. Das kenne ich noch aus meiner Jugend. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. Du hältst stets deine Hand über mir. Das drückt wunderbar auch den Beginn dieses Psalms aus. Ja, Gott kennt uns durch und durch. Das ist die Quintessenz dieses Psalms. Und wenn wir mal in uns hineinhorchen, wie wirkt das auf uns? Löst das in uns positive Gefühle aus? Fühlen wir uns umsorgt und gehalten von Gott? Oder bewirkt das in manchen vielleicht auch das Gegenteil und führt eher zu Beklemmungen? Fühlen wir uns möglicherweise auch manchmal durchschaut, kontrolliert oder gar überwacht? So nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied noch kennt, pass auf, kleines Auge, was du tust. So, da ist so eine Instanz, die ständig dich überwacht. Also das kann es vielleicht auch mal auslösen bei manchen Menschen. Aber bevor wir jetzt in die Textbetrachtung einsteigen, möchte ich in meinem ersten Punkt noch ein paar allgemeine Informationen über die Psalmen geben und uns damit ein bisschen vertraut machen. Das Buch der Psalmen wird ja auch Psalter genannt. In alten Bibelübersetzungen können wir das manchmal noch lesen. Und das war ursprünglich die Bezeichnung für ein Saiteninstrument, mit dem diese Psalmengesänge begleitet wurden. Die Psalmen weisen fast alle eine Unmittelbarkeit des Redens zu Gott auf, die manchen heute vielleicht verloren gegangen ist. Hier geht es nicht um fromme Ausgeglichenheit, sondern in den Psalmen treffen wir auf richtig von tiefem Schmerz durchdrungene Klagen, ebenso wie jubelndes Lob Gottes. Und auch wenn stille Worte des Vertrauens ausgesprochen werden, hört man auch gleichzeitig so ein Toben gewaltiger Mächte, denen dieses Vertrauen irgendwie gegenübergestellt wird. Was sich hier zwischen Gott und Mensch ereignet, ist ganz elementar. Und der Theologe Klaus Westermann hat gesagt, dass das nicht nur den frommen Menschen betrifft, sondern auch diesen rebellischen, kämpfenden und verzweifelten Menschen. Kein Wunder also, dass die Psalmen bis heute für viele Christen eine ganz vertraute Quelle für persönliche Gebete sind. Da, wo die eigene Sprache vielleicht nicht ausreicht oder man einfach keine Worte mehr findet. Die meisten Psalmen entstammen dem Gottesdienst im alten Israel und wurden über viele, viele Generationen überliefert. Und mit ihnen drückten auch schon die ersten Christen ihre Klage und ihr Lob aus. Aber nun zu Psalm 139, der ja ein wunderbarer Trostpsalm ist, ein großes Zeugnis von der Geborgenheit, die wir in Gott haben dürfen und eine Erinnerung daran, dass Gott die kleinsten Regungen in uns kennt und gleichzeitig auch die großen Zusammenhänge unseres Lebens in seiner Hand hat. Zweitens, was wir aus diesem Psalm lernen. Gott ist nichts verborgen. Und ich lese zunächst die ersten 6 Verse. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wir lesen die Bibel ja in einer Übersetzung und Martin Luther hat das übersetzt mit »Du erforschest mich«. Wenn wir die Gute-Nachricht-Bibel lesen, dann steht da »Du durchschaust mich«. Das heißt, Gott kennt uns. Wir sind für ihn kein Buch mit 7 Siegeln. Nein, er liest in uns wie in einem geöffneten Buch. Wenn ich ihm begegne, dann sieht er mir in die Augen, sieht, ja, wie es mir geht. Er liest in meiner Mimik, er hört auch, was in meinem Herzen vorgeht, was ich gerade fühle. Er kennt meine letzten Schritte, wo ich herkomme, was mich beschäftigt, was mich freut oder auch was mich unruhig macht. Und selbst ist ja manchmal vielleicht noch gar nicht so klar, was in uns vorgeht. Wir sind durch viele Eindrücke des Tages geprägt, Gedanken und Erlebnisse haben Gefühle in uns ausgelöst und wir müssen das alles erstmal sortieren. Aber Gott weiß das schon alles. Er kennt jede kleine Regung in unserem Inneren. Und Gott kennt natürlich nicht nur die Hochglanzseiten unseres Lebens, er kennt auch die vielen Momente in unserem Leben, in denen wir nicht tadellos, schuldlos, perfekt und fehlerfrei durchs Leben gehen. Nein, er kennt alles. Der heilige Gott erforscht uns und er findet uns aber mit seiner großen Liebe. Gott kommt uns immer in Liebe entgegen, egal was er bei uns sieht. Machen wir uns das einmal bewusst, dass er die ganze Zeit bei allem in seiner Liebe an unserer Seite war. Egal, was wir erlebt haben, ob wir sitzen oder stehen, liegen oder gehen, essen oder trinken, lachen oder traurig sind, auch mal einsam sind, er ist da. Gott ist uns immer nah. Und gerade die Tatsache, dass es der heilige Gott ist, der auch alle Ungerechtigkeiten an uns sieht, der uns findet und uns liebt, das tröstet mich. Da muss keiner etwas verstecken. Und selbst wenn Gott uns mal die Augen öffnet und wir etwas erkennen, wo wir schuldig geworden sind, dann ist auch das gut. Dann ist das dazu bestimmt, dass es heilt. Dann kommen wir da an, wo wir hingehören, bei unserem Vater im Himmel. Da sind wir doch angenommen, da werden wir ganz durchströmt von der Liebe unseres Gottes. Gott ist ja nicht nur unendliche Weisheit und Erkenntnis, nein, er ist ja auch unendliche Liebe. Drittens, was wir durch diesen Psalm spüren dürfen: Gott geht uns nach und er umgibt uns mit seiner Liebe. Ich lese also weiter die Verse 7-12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Hier versucht der Schreiber des Psalms, sich irgendwie von Gott zu entfernen, zumindest mal in Gedanken. Er stellt sich vor, wo er hingehen könnte, um für Gott unerreichbar zu sein. Vielleicht hat er auch Situationen vor Augen, in denen er Gott lieber nicht begegnen würde oder unter die Augen treten wollte. Und er muss am Ende feststellen, vor Gott kann man nicht fliehen. Selbst an den extrem entferntesten Stellen des Universums ist Gott präsent. Im damaligen Weltbild war das oben der Himmel und unten das Totenreich. Die entferntesten Orte, da wo die Sonne aufgeht und wo sie wieder untergeht. Heute würden wir das vielleicht anders ausdrücken, obwohl das wunderschön ist, dieses Poetische in dieser alten Version. Aber heute würden wir vielleicht sagen, selbst wenn man in den Kern der Erde eindringen würde oder auf der Umlaufbahn des Mondes mitreisen würde, ja sogar wenn man über die Milchstraße hinaus in einer Raumkapsel ins Universum entrinnen würde, wenn man in unerforschte schwarze Löcher eintauchen würde im Weltall, Gott wäre immer noch da. Ja, Gott geht uns nach. Gott gibt uns nicht auf. Es ist Gott, der uns immer wieder findet und festhält. Er ist der absolut aktive Part in unserer Beziehung. Und wir sind ja nur deshalb bei ihm, weil er uns immer wieder aufsucht und findet und festhält, wenn wir uns verlaufen haben. Und Gott findet uns, egal wo wir sind, im Himmel, bei den Toten, am Ende der Meere oder in der Unendlichkeit des Universums. Und dann schaut er nicht einfach gleichgültig zu, was wir da so treiben. Nein, er will uns dort begegnen. Er zeigt uns seine Liebe, auch am entferntesten Ort. Er führt uns heraus. Er greift deine rechte Hand, hilft dir aufstehen und einen neuen Weg finden. In Vers 10 hört sich das folgendermaßen an. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das kann wirklich ein großer Trost für uns sein. Dem dürfen wir in diesem Psalm mal nachspüren. Aber es gibt natürlich in unserem Leben auch dunkle Tage, schlimme Tage, an denen uns die Angst so förmlich im Nacken sitzt. Da sehen wir nur das Schlechte, das Dunkle und wir geraten vielleicht in tiefe Trauer, vielleicht sogar in Panik. Wir verlieren allen Mut. Und in Vers 11 drückt der Psalmbeter diese Situation so aus. Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen, wie sonst das Licht. Es ist alles aus, man kann oder will vielleicht nicht mehr. Es gibt keinen Ausweg, kein Licht am Ende des Tunnels. Aber wie durch ein Wunder macht Gott wieder ein Licht an. Er erhellt auch diese dunklen Momente mit seiner Gegenwart. Doch für dich ist die Finsternis nicht finster und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich wie das Licht, in Vers 12. Gott selbst sorgt hier dafür, dass es wieder hell wird. Wir können weitergehen. Sein Licht reicht, auch in der Dunkelheit. Mitten in der Nacht können wir ihm begegnen, seine Nähe spüren, sein gutes Wort, seinen Zuspruch oder auch Frieden für unsere Situation. Da bekommen wir wieder Mut. Ja, es gibt diese Nacht. Ja, es gibt diese Dunkelheit, aber es ist nicht alles dunkel, so wie in einer Nacht bei Vollmond. Da scheint doch ein Licht. Es ist hell. Du kannst sitzen, stehen, liegen, gehen, lachen, traurig sein. Es ist trotzdem ein Licht vorhanden. Du bist nicht alleine. Gott ist an deiner Seite. Das wird uns hier gesagt. Seine Rechte führt dich. Und so kann auch in der Finsternis Licht entstehen. Viertens, was uns in diesem Psalm noch Mut macht. Gott hat uns wunderbar geschaffen und wir sind ihm wertvoll. Gott hat uns wunderbar geschaffen und wir sind ihm wertvoll. Wir lesen weiter, Vers 13 bis 18. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Hier blickt der Psalmbeter einmal zurück in seinem Leben und dann auch in die Zukunft, nach vorne. Und er erkennt, dass er von Anfang an von Gott gewollt ist. Gott hat einen Plan, er hat eine Idee mit unserem Leben. Das heißt natürlich nicht, dass alles im Leben nur schön sein würde, aber jeder Christ, auch du bist sein Zeugnis mit deinem Leben, auch mit dem, was schwer ist. Gott hat all das auch im Voraus gesehen. Alle deine Tage waren in sein Buch geschrieben, lesen wir. Die Tage unseres Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe wir zur Welt gekommen sind. Du hast mich gebildet im Bauch meiner Mutter. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. So kann man es in der Basisbibel nachlesen. Gott hat jeden von uns gebildet im Leib unserer Mutter. Jedes Neugeborene ist ein Schöpfungswunder Gottes. Und er hat sogar unsere Wesenszüge geformt, nicht nur das Äußerliche, die Wesenszüge, die Art, wie wir durchs Leben gehen. Er hat auch dich gewollt, egal wie alt du heute bist. Gott hat uns im Mutterleib geformt, wie ein Künstler seine Skulptur, ganz am Anfang. Und somit ist jeder Mensch ein Wunder Gottes und unendlich wertvoll. Kannst du das so nachsprechen? Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wie siehst du dich selbst, wenn du in den Spiegel schaust? Vielleicht hättest du lieber eine andere Augenfarbe. Vielleicht denkst du, deine Beine sind zu dick oder zu dünn. Die Ohren stehen zu weit ab oder die Haare könnten etwas fülliger sein, was auch immer. Jeder findet da sicher etwas. Aber wem geben wir das Recht, unseren Wert zu bestimmen? Von wessen Beurteilungen machen wir uns abhängig? Den Medien und sozialen Plattformen mit ihren Schönheitsidealen? Den Bildbearbeitungen makelloser, superschlanker Frauenkörper oder dem Abbild gestellter Männlichkeit mit Sixpack und ja, durchtrainierten Bizepsmuskeln? Ist das dein Ideal? Du darfst dich vor Gott hinstellen und das aussprechen. Danke, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar heißt ja, nicht perfekt. Niemand ist absolut vollkommen. Keiner und keine entspricht hundertprozentig den eigenen Wünschen oder auch den Vorstellungen anderer. Aber du bist ein Original, einzigartig und gewollt als Gottes geliebtes Kind. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele in Vers 14. Was für eine Wertschätzung, was für ein Zuspruch in einer medialen Welt, die uns vorgaukelt, alle müssten nach einem bestimmten Schönheitsideal aussehen oder dem entsprechen. Stattdessen dürfen wir mit Freude anerkennen, ich bin wunderbar gemacht. Und fünftens, wie Gott durch diesen Psalm unser Denken verändert und uns demütig werden lässt. Wir springen direkt zum Ende des Psalms, denn es ist ein sehr langer Psalm. Ich lese die letzten zwei Verse, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Am Ende von Psalm 139 kommt der Betende zu einer ganz anderen Einstellung. Wir sehen richtig so eine Entwicklung innerhalb dieses Psalms. Er nimmt eine ganz demütige Haltung ein. Und so bittet er darum, dass Gott sieht und erkennt, wo er einen falschen Weg eingeschlagen hat, wo er einem Irrtum erlegen ist, wo er selbst Gottes guten Weg verlassen hat. Er hat nicht diesen vermessenen Anspruch, dass er selbst schon alles weiß, alle Dinge richtig erkannt hat. Und stattdessen kommt diese inständige Bitte über die Lippen des Beters: Bitte leite mich auf deinem Weg, wo ich ihn verlassen habe. Denn du, Gott, weißt, welches der beste Weg für mich ist. Dieses Zurücktreten und diese Offenheit für Gottes weise Führung, die wir am Ende dieses Gebetspsalms heraushören, die kann auch uns helfen, denke ich, so eine offene Haltung Gott gegenüber einzunehmen. Eine Haltung, die bereit ist für seine Korrektur und auch für seine Leitung in unserem persönlichen Leben. Amen.